SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen in der Radio-Talkshow «Persönlich», heute Morgen live aus dem Hechtplatz-Theater in Zürich. Meine Gäste sind beide seit vielen Jahren präsent in unserem Land, zwei markante Figuren. Es ist der Schriftsteller Adolf Muschk und der Zirkusdirektor Freddy Knie Junior. Freddy Knie, ihr habt letzte Woche die Saison gestartet. Das Zelt steht vorne, ganz nah hier vom Theater auf dem Sechsi-Lüten-Platz. Ihr habt nicht weit gehabt, da direkt vom See her?
Nein, einfach über die Straße. Und dann bin ich da gewesen.
Und was habt ihr heute Morgen schon gemacht?
Ja, heute Morgen, weil Sonntag ist, ist keine Probe, also kein Training. Und dann haben wir unsere Pferde auf die Weide gebracht, nach Albisgütli. Und die sind jetzt schön auf der Weide und warten, bis nach der Sendung gehen, sie wieder holen.
Also, die dürfen klein gehen, spazieren, wenn ja. Sie nicht müssen arbeiten.
Das muss sein. Die Tiere haben eine Aufgabe, eine Arbeit, einen Beruf, kann man sagen. Und sie haben auch eine Freizeit, die man muss gewähren muss. Und das ist natürlich der Weidegang, wo sie sich dann frei bewegen und machen und tun, was sie gerne möchten.
Man muss klarstellen, dir sagen nicht Ross, so wie ich, in meiner Mundart, sondern Pferd. Warum?
Also sie dürfen gerne Ross sagen, das ist
Gott sei Dank, ich verschnäpfe ja, mich sowieso.
Man sagt ja auch Ross und Reiter. Und das ist, aber das kommt noch von meinem Vater. Mein Vater hat früher hat jeder Bauer ein Ross gehabt. Und mein Vater hat immer gesagt, meine sind edle Tiere und das sind Pferde. Und das ist so geblieben einfach. Oder?
Adolf Muschk, was ist eure Erinnerung als Kind an Zirkusknie?
Ich habe jetzt gerade den Herr Knie gefragt, ob ich mich meine Erinnerung täusche. Für mich ist mein ganzes Leben lang der Zirkus auf Knie am Bellevue gestanden. Aber dann habe ich es nicht zusammengebracht mit der Kriegsjahr und der Abbauschlacht, wo ich mich erinnere, dass das Bellevue ein Rapsfeld oder ein Herdöpfelacher war. Und dann habe ich mich gefragt, ob dort der Zirkus er durfte draufstehen oder bei einem anders war. Ich habe dann die Auskunft bekommen. Und ich denke, das ist trotzdem mal aus ganz anderen Gründen. Für den Zirkus da ein Zelt aufzutun, auf dem Platz, schwierig gewesen. Heute ist es
quasi. Also, der war auch dann auf dem Sechsi-Lüten-Platz?
Der Zirkus Knie ist seit es ihn gibt, immer auf dem Sechsi-Lüten-Platz gewesen, seit 1919. Während der Kriegsjahre war er nicht drauf gewesen. Weil es eben ja Raps oder Herdöpfel oder irgendetwas angesagt haben. Da sind wir auf Plätzen ein bisschen außerhalb gewesen. Es war, glaube ich, jedes Jahr ein bisschen anderer gewesen. Und dann sind wir wieder zurück auf den Sechsi-Lüten.
Ja, für mich ist er Teil vom Krieg und Nachkrieg, weil es eine Ausnahmesituation war. Der Zirkus hat alles gehabt, was man in der Rationierung nicht haben durfte. Glamour auch. Ich glaube, keine rationierte Elektrizität. Also da sind alle Birnen an. Und er hat natürlich eine Welt repräsentiert, vom, jedenfalls für unsere Augen, vom Luxus, von der Exklusivität. Zugleich die interessante Mischung, dass es ein Erfahrungsgeschäft war, was man sonst mit Zigeunern verbunden hat. Also eigentlich eine zauberhafte Mischung, wo mit denen, das sind die Herren, es ist ja eine Dynastie, die ich genieße, nicht? Also, ich habe seinen Vater Freddy kennengelernt, der eigentlich in einem Königshaus müsste heißen Freddy der Erste und er ist Freddy der Zweite.
King
der,
Freddy, oder?
Ja, und der ist auch mit, Entschuldigung, Ross. Ich mag nicht Pferd sagen, weil nein, sagen für mich passt es nicht. Also, es ist wie wenn die Leute eine Treppe aufsteigen. Ja. Das gab für mich einfach nicht. Also, ich habe auch nicht das Recht von der Pferd als sozusagen meine Verwandten zu reden. Ich hatte zu wenig mit ihnen zu tun gehabt. Aber eben die Mischung von Glanz in einer Situation, wo der Glanz verboten hat, wo man sogar die Beleuchtung rationiert hat. Man hat ja Verdunkelung gehabt. Und meine Erinnerung, der Nachkrieg war noch nicht so anders gewesen wie der Krieg. Ich habe natürlich das Zelt auf dem Sechsi-Lüten-Platz erlebt. Und reinzugehen, war ein Abenteuer gewesen, schon, weil die Dame an der Kasse möglicherweise eine war, wo man nachher als Artistin drin gesehen hat.
Das war meine Grossmutter.
Ja. Und am meisten geschwärmt habe ich als kleiner Bub für das Nummer Girl.
Das ist leicht erhöht, so ja, Bein auf Augenhöhe quasi.
Aber vorne sind eben die Plätze rot gesammelt und nummeriert gewesen. Und wir hinten, ich bin als Lehrersbub nicht auf die feinen Plätze gekommen, wir hinten haben dort nicht nummerierte Plätze gehabt und haben das eigentlich gedruckt, wie verrückt.
Wenn es viele Leute gehabt, aufschliessen, aufschliessen.
Genau so. Ne? Es ist wie Tokio in der U-Bahn, man ist dann zusammengeschoben worden. Aber es war eine unvergleichliche Atmosphäre gewesen und ich habe das, ich weiss noch, es hat für mich eine neue Epoche angefangen, wo die klassischen Clown, der Weissgeschminkte, wo sozusagen, und der Stromer, also der Piero und der, wie heisst der andere?
Dummi August.
Dummi August. Die, die einander sozusagen ein bestimmtes festes Rollenspiel, das für mich zum Zirkus gehört hat, wo das abgelöst ist, worden ist durch den Dimitri, das ist sozusagen, wo der zum ersten Mal aufgetaucht hat, aha, jetzt kommt ein Künstler, der auch aussen von der Zirkuswelt bekannt ist, wird Teil vom Zirkus und das ist ja dann nachher weitergegangen mit vielen anderen. Also, ja.
Ich will damals, Stichwort aufnehmen. Ihr habt am Kassenhäuschen nämlich eure Frau lernen kennen. Stimmt das?
Nein, ist nicht ganz so. Sie war nachher am Kassenhäuschen.
Ah. Nein. Also die Frau vom Chef geht an die Kasse?
Ja, damals schon, wo sie noch nicht Frau war.
Ja, okay.
Nein, aber es war so, sie ist hier nach Zürich gekommen, sie ist ja von Neuenburg und hat unbedingt den Zirkus wollen. Sie war ein riesiger Zirkusfan, steht vor dem Zirkus, sie war ausverkauft und ja, kein Platz, kein Platz. Und mein Bruder läuft vorbei und sieht sie, hat gesehen, dass sie irgendwie enttäuscht ist. Was möchte sie gerne? Ich möchte gerne einen Zirkus, warum Neuenburg, aber nicht. Und mein Bruder, sehr Charmeur und so, sagt, komm, ich mache es möglich und hat einen extra Stuhl hineingemacht. Nachher sind wir noch ausgegangen und dann sagt er, ja, komm doch mit, wir gehen da noch ins Maskott über. Und so haben wir uns kennengelernt.
Die Marie-José ist jetzt seit vielen Jahren eure Frau. Ihr habt eine Tochter, Geraldine, die ebenfalls im Zirkus ist. Das ist das zweite Stichwort, das ich jetzt aufnehme. Herr Muschke gesagt, das ist eine Dynastie. Ihr seid ein Teil von der Dynastie. Ganz kurz, es heisst Freddy Knie Junior. Jetzt seid ihr doch auch schon über 60. Wie lange ist man denn der Junior?
Ich glaube, bis ich sterbe, weil gut, es gibt auch Leute, die nochmal Freddy Knie sagen. Freddy Knie Junior ist einfach jetzt, weil mein Vater ist, lebt nicht mehr, aber er ist noch präsent und wir sind zwei verschiedene Personen. Und ich meine, Sammy Davis Jr. ist auch, bis er gestorben ist, Sammy Davis Jr.
gewesen. Das stimmt, das ist ein guter Grund.
Ja, ja. Es ist so. Aber mit tun, so sagt mir jetzt, unsere Leute sagen mir jetzt Freddy Knie Junior, also ich nehme Freddy und fertig, Schluss.
Wie ist das Gefühl, so in einer Dynastie, so in einer Reihe zu stehen und in dem Empfangswagen, wo wir uns getroffen haben, sind auch die Fotos von dieser ganzen Familie. Wie ist das so, sich in dieser Dynastie innen zu fühlen?
Also ich glaube einfach, von außen sieht das viel strenger und viel mehr Etikett aus, als es wirklich ist. Wir sind eine grosse Familie. Wir arbeiten alle im gleichen Betrieb. Das ist nicht sehr einfach, aber es ist sehr gut machbar. Ich glaube, wir sind von den wenigen Familienunternehmen, die in der 8. Generation immer noch zusammen funktioniert. Und ich glaube auch, ja, die Medien tun manchmal mit dem Königshaus oder mit irgendetwas vergleichen. Und das regt mich eigentlich im Prinzip auf. Ich hasse das, oder? Ich möchte nicht mit, nein, wir sind eine normale Familie. Natürlich nicht ganz normal, weil wir umeinander reisen und ja, aber nach der Vorstellung und so sind wir wirklich eine Familie wie jeden anderen auch und jeder Schweizer kann uns auf der Straße anhalten und mit uns reden und es gibt da keine Barrieren und das finde ich auch toll, oder?
Und wenn eins von euren beiden Grosskind, wo jetzt Chanel Marie ist jetzt 3 und ein Bub ist etwa 8 oder 9.
13.
13, sorry. Ja. Wenn die jetzt würden sagen, nein, mit dem Zirkus wollte ich nichts zu tun haben, ich will gar nicht einsteigen, wäre das möglich?
Es ist alles möglich und es ist auch alles, muss man akzeptieren, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn jemand einen Beruf macht, der ihm nicht passt, nur aus irgendeinem Grund. Weil dann kann er, gerade in unserem Beruf, der sehr ein harter Beruf ist, es ist nicht nur, was man in der Manege sieht, ein Zauberweltglamour. Das ist das, was wir vermitteln wollen, dass die Leute, die zu uns in die Vorstellung kommen, 2,5 Stunden alles andere vergessen. Und das ist auch richtig. Und wenn sie rausgehen, tun sie uns danken, dass sie wirklich träumen können und so. Aber es steckt sehr, sehr viel harte Arbeit dahinter. Und wie gesagt, jetzt unsere Jungen sind schon im Programm. Sie können selber wählen, wollen sie heute Abend auftreten oder nicht. Es hat noch kein einziger Mal gesagt, ich will nicht. Aber wenn sie 18 sind, das war bei uns so, das war bei der Geraldinski und das wird bei den Jungen auch so sein, dann wird ihnen die Frage gestellt, willst du weitermachen oder willst du etwas anderes? Und ja, wenn sie sagen, weitermachen, dann ist das bei uns so, aber dann 100%. Nichts halbes, oder?
Es geht noch das Handy.
Ja, das ist furchtbar.
Mhm. Der Chef ist gefragt. Der hat uns abgestellt, der muss.
Ja, ich finde, was am Zirkus Knie so besticht, ist, dass die Mischung von demokratischen Elementen und von dynastischen. Man hat, was der Herr Knie jetzt gesagt hat, das darf ein Mitglied vom englischen Königshaus oder vom japanischen Kaiserhaus nicht sagen. Die haben keine Wahl. Sie sind ein Leben lang dazu verurteilt, in einer bestimmten Aura zu leben. Und wenn sie nicht drin leben wollen, das gibt es ja auch, dann geht der Skiwerfer aus. Also nicht unbedingt der von der Glückspostpresse, die verfolgen es weiter, aber man ist dann eigentlich nicht mehr auf der Welt. Hingegen gibt es offenbar bis Knies, das habe ich schon YouTube fasziniert gelesen, gibt es die Initiation, du wachst auf in einem bestimmten Milieu, wo natürlich etwas enorm Forderndes hat und etwas, auch etwas Magisches. Es ist nicht gleich, ob man ein Knie ist oder keine. Und dann irgendwann kommt der Tag, wo man sagt, so gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu. Und sie stellen das jetzt schon als Freiberufswahl dar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn man bei ihnen aufwächst und jeden Tag sieht, was der Vater und der Großvater macht und von was sie reden und was das Wichtigste ist, dann, dass man dann sagt, ich nicht mit mir.
Ja, aber das ist ja so. Also mein Bruder zum Beispiel, der ist ja nicht permanent beim Zirkus geblieben. Ja. Er hat irgendwann
also der Rolf, ja, jetzt mal der Vorspanner ist.
Irgendwann mal gesagt, hat er im Familienrat das besprochen, er möchte mal etwas anderes machen. Er ist sowieso einer, der immer gerne Haufen Zeug ausprobiert. Und er möchte mal etwas anderes machen. Dann ist er für 2 Jahre freigestellt worden und hat können machen, was er wollte. Er ist dann mit dem Gaston und mit dem Pippo auf Theatertournee mit seiner Klonnummer gegangen und hat natürlich gemalt und hat dann plötzlich auch mit dem Klon aufgehört und dann nur noch gemalt. Und mittlerweile macht er nur zeitenweise Zirkus, also im Winter, das Salto Natale. Und er ist nie gezwungen worden, nein, du bist ein Knie, du musst bei uns bleiben. Und das
und
muss
man
so
ist nicht geächtet oder ausgeschlossen, die tun zusammen Weihnachten
feiern? Nein, überhaupt nein, wir feiern nicht Weihnachten zusammen, weil einer schafft da und einer da.
Okay. Wir das als Beispiel,
wir überhaupt nicht Weihnachten feiern, weil an der Weihnachten haben wir am meisten Vorstellungen.
Genau. Adolf Musch, ihr seid jetzt letzte Woche 80 geworden und ihr lebt in Männendorf und seid dort gestern gerade als Ehrenbürger aufgenommen worden von Männendorf. Seid ihr stolz?
Ja, es gibt eine kleine Tradition von den Ehrenbürgern zu Männendorf. Die ich überblicke, hat immer zu tun, oder hat zu tun mit Leuten, die eben nicht von Männendorf sind, sondern von auswärts und in der Welt herumgekommen sind, bei den Kurpalen, wo ein Emigrant war und eigentlich seine Grosszeit in Buenos Aires erlebt hat, als Musiker. Und dann bei der Einführung ins Opernhaus sozusagen eine feste Grösse geworden ist, in Zürich und in Männendorf niedergelassen. Und ich finde, ich bin auch in dem Sinn nicht ein Zugehöriger. Ich bin zwar zu Solliken aufgewachsen, was der Herr Knie gesagt hat, vom Junior könnte ich wenigstens in Bezug auf meinen Vater auch sagen. Ich bin nach meinem Vater getauft. Irgendwann muss ich das doch öffentlich bekannt geben. Auch wenn ich 34 geboren bin, der Hitler hat mit meinem Namen nichts zu tun. Sondern Gustav Adolf von Schweden war das Namensvorbild für den Vater, der 1872 geboren ist. Und der Friedrich hat er vom Schiller. Also, sie sind lesende Kleinbauern. Fromme, sehr fromme, aus Oetwil am See gsi. Und nach dem heiss ich Adolf. Und ich habe auch als kleiner Bub in meinen ersten Büchern einen Stempel, den hat man dann selber zusammensetzen müssen, wo drauf gestanden ist, Adolf Musch, Jun, Punkt. Weil der richtige Adolf Musch war mein Vater gsi. Und irgendwann mal kommt es vielleicht, wenn mein Vater wieder entdeckt wird, man sagt, der hat ja doch die bessere Geschichte geschrieben als der Jünger. Bin ich dann halt wieder der Jun, Punkt.
Aber fühlt ihr euch jetzt nicht mehr als Jun, sondern als der richtige Adolf Musch?
Nein, ich habe auf meine verquere Art auch Zugehörigkeit zu einer Dynastie. Also, mein Vater hat das Wort gehasst. Aber es ist jetzt gerade ein Buch über mich, das ich nicht hätte können schreiben, Manfred Dirks. Und der stellt meine ganze Situation als eine Familie, ein Familienroman dar. Ich hatte Halbgeschwister, die 30 Jahre älter waren als ich. Und eigentlich hätten können meine Eltern sein. Eine davon war die Kinderschriftstellerin Elsa Musch, Jugendschriftstellerin Elsa Musch in Zürich. Trossrufen,
die ein Handy an euch offen?
Nein, ich
habe es nicht abgestellt.
Ich weiß nicht,
wir sind doch im Flug.
Sonja, wenn du könntest mal sein Handy in Empfang nehmen, dann ist es wenigstens ein kleiner
Weg. Das ist aber wunderbar.
Merci vielmals.
Du bekommst nachher wieder. Ich habe gar nicht gewusst, wenn ein guter Clown ist. Ich kann das Handy, nicht abstellen.
Es ist furchtbar. Ich bin so überhaupt nicht technisch. Ich habe kein E-Mail, ich habe gar nichts. Ich habe ein Handy, aber ein ganz primitives, kleines. Oder?
Wo man nicht kann abstellen kann.
Wo ich ja, vielleicht nie muss abstellen muss. So.
Gut. Also, Dynastie muss. Ja. Die Halbgeschwister, die eine andere Generation waren?
Ja, weil mein Vater, er ist zu einer Generation gehört, die man nicht geschieden hat. Nicht? Man ist einfach darauf gekommen, wer bringt wen zuerst ins Grab. Nicht? Und wo mein Vater überlebt hat, hat er als, für mich tut es mal alter Mann, für damalige Verhältnis junge Frau, meine Mutter war 35, als sie geheiratet hat. Und dann bin ich in eine Konstellation geboren worden. Das heisst, die zweite Frau von meinem Vater hat natürlich nicht die grosse Gunst von der Kinder aus erster Ehe genossen. Im Gegenteil. Es war ein grosses, distanziertes Verhältnis. Und das war für mich so ein Raum, den ich mit meiner Fantasie haben füllen musste. Walter Musch war Professor in Basel. Der hat sich nach können trennen vom Vater, absetzen, auch von seiner Frömmigkeit. Das war ein harter Kampf, ist darum auch nicht mehr heimgekommen, heim zu Licken ins Lehrerhaus. Und Delsa ist dann häufiger gekommen, dann hat es noch zwei andere Geschwister, die mir eigentlich näher gestanden sind und die ich lieber hatte. Aber die sind alle nicht Familienmitglieder gewesen und haben zugleich den gleichen Namen gehabt wie ich. Und der Walter Musch war natürlich einer gewesen, an dem ich mich als Bub orientiert haben. Er hat die Sachen geschrieben, die mich etwas angegangen sind. Und es hat dann auch eine kurze und intensive Begegnung gegeben später. Also in dem bin ich aufgewachsen und das ist wahrscheinlich als Bildungsroman viel, viel stärker gewesen als alles, was ich in der Schule erlebt habe als Person. Ja,
also was ist jetzt wichtiger gewesen? Das Empfinden von, ich bin zwar da, aber ich bin nicht so richtig dazugehörig?
Ich muss mich legitimieren. Ja. Denn die von meinen Mutter war gewissermaßen nicht legitim in den Augen der anderen und der älteren Geschwister. Und sie hat sehr darunter gelitten. Sie hat damals, wenn die älteren Geschwister die ausnahmsweise auf Besuch gekommen sind, hat sie wunderbare Kuchen gekocht, hat sie versucht zu bestechen, hat aber auch im Ernst erwartet, dass die hier und da kommen, ins ehemalige Elternhaus jetten, im Garten helfen. Also das war natürlich keine Rede davon. Und eine, die Elsa Musch, hat gelebt mit der Miriam Forster, also eine lesbische Beziehung, die natürlich als solche nicht deklariert war, aber jedermann klar. Und für meinen Vater ein Horror, weil sie seine Lieblingstochter war als Kind. Also es war fruchtspannend. Mein jüngerer Halbbruder war ein bekennender Anthroposoph und hat sein ganzes Haus in Zumiken selber gebaut. Er hat zum Glück eine reiche Frau geraten. Er hat selber wollte Bildhauer werden, aber das ist dann nichts geworden. Aber sein Leben lang mit den Händen gelebt. Und ihn, wenn ich mich so erinnere, er war mir der Liebste gewesen. Also ein ganz Stille, der dann ganz lang konnte einem Samen von einer Erbse zuschauen und sich vorstellen, dass sie wächst und so weiter. Also nein, das ist nicht lustig. Es ist für mich eigentlich im Rückblick der wichtigste Bruder.
Dort hätte er sein können. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass es Lebensthemen gibt, die durchziehen, ist das von der Legitimation eines von denen?
Ja, natürlich hätte ich es nie so gesagt, aber mein Halbbruder hat es so empfunden. Er hat gesagt, wann hört er mal auf, mir etwas nachzumachen? Ich habe eine Dissertation geschrieben, die eigentlich mit seinem Thema zu tun gehört. Das sind aber nicht bei ihm, sondern in Zürich geschrieben. Und so weiter. Es hat einen Haufen Sachen gegeben, wo er das Gefühl hat, der macht mich nah.
Aber für euch selber, jetzt habt ihr eben die, um auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ihr habt die Ehrenbürgerschaft in Männendorf bekommen. Ja. Ist das ein Teil Legitimation? Man sagt euch, ja, willkommen, Adolf Muschk, wir freuen uns, dass ihr da seid.
Richtig, und zu der Legitimation hat etwas gehört, was mich sehr gefreut hat. Also mein alter Pfadiführer in Zoriken, wo der Urs, der Brämi, wie heisst er? Nationaler Prämie, jetzt habe ich. Uli Prämie. Wir haben ihm eben Brums gesagt, darum fällt mir der Name nicht ein. Und man sagt ihm, ich bin immer noch so. Er ist sozusagen als Bürger von meiner Zollicker Bürgerschaft, die ich nicht aufgegeben habe, zum Legitimieren gestern an die Ehrenbürgerfeier gekommen. Das hat mir wahnsinnig wohl da. Ich bin jetzt Doppelbürger von Zollik und Männendorf. Männendorf hat meinem Vater gesagt, ist Jerusalem am Pfannenstiel, weil da so eine fromme Gemeinde, ne? die gibt es immer noch, Bibelheim, damals die Zellersche Anstalt auf dem Hügel war. Und das Schönste, was mir passiert ist in Männendorf, neben vielem anderen, wo mich innerlich legitimiert hat, das Haus, das Kleinbauernhaus, das ich gekauft habe nach meiner zweiten Ehe, und, zweimal scheiden ist zweimal abbrennen, das wissen vielleicht ein paar Leute da drinnen. Also es ist ein kleines Haus, aber es liegt am Schulweg von meinem Vater. Der ist über den Berg von Oetwil in die Sekundarschule auf Männendorf, ein Schulweg von etwa einer Stunde, um 1880 rum. Und ich versuche immer noch herauszufinden, der hat ja wieder am Nachmittag müssen kommen. Also es hat keine Ganztagesschule gegeben in dieser Zeit. Und ich denke immer dort, wo ich jetzt wohne, habe eine alte Frau gewohnt, die immer Suppe serviert hat über den Mittag. Und in dem Sinn habe ich Wurzeln, wenn sie auch ein bisschen imaginär sind, in dieser neuen Gemeinde.
Ne? In Männendorf.
Ja.
Fredi Knie, ihr habt etwas gemeinsam mit dem Adolf Musch genommen, dass ihr auch so einen strengeren, anspruchsvollen Vater hatte. Und es hat im Programmheft von diesem Jahr ein sehr schönes Foto, das man euch sieht, als kleiner Bub. Etwa 4, 5, würde ich sagen. Man sieht nach das so in einem Fräckli mit einem weißen Lätschli, so eine Binde um den Hals und eine kleine strenge Pagenfrisur. Und der Rolf ist drauf, eure Mutter ist drauf, beide lächeln freundlich. Die schauen sehr ernst. Fast ein bisschen besorgt, ein bisschen steif. Wie ist dem Fredi gegangen?
Ja, gut, aber ich war sehr ein ernstes Kind. Ich habe einfach wenig mit Kindern gespielt. Ich habe mich bei den Tieren aufgehalten. Ich habe mit meinen Holztieren gespielt. Und ich bin nie gut shooten. Ich habe das gehasst, obwohl mein Vater wahnsinnig gern hätte ich gehabt, dass ich shoot. Da hat man sogar die ganze Ausrüstung gekauft und ich habe es nie angelegt. Und ich bin sehr ruhig gewesen eigentlich als Kind. Das pure Gegenteil von meinem Bruder.
Und ihr seid nachher in die Schule gegangen, nicht in dem Zirkus, wie man das heute macht, sondern ihr seid in ein Internat müssen in der Nähe von Bern.
Von Belp, ja. Und von dort her kommt sehr wahrscheinlich auch das, dass die Leute nicht wissen, was für ein Dialekt ich rede. Ich war mit meinem Bruder dort in der Schule gsi. Das war auf dem Land gsi. Wir haben 9 Jahre sind wir dort gsi. Haben mit diesen Kindern, die dort sind, natürlich Berndeutsch geredet.
Also und das könnt ihr auch noch Berndeutsch?
Wenn wir zu Bern sind, kommt es sehr wieder hinterführen, oder? Es geht schnell wieder. Und es war noch lustig gsi, dann sind wir in die Ferien gekommen zum Zirkus. Zürich, Deutsch, St. Gallen und so. Und die haben uns alle ausgelacht wegen unserem Berndeutsch. Und dann haben wir uns so angestrengt, nicht mehr Berndeutsch zu reden, dass es ein Durcheinander gab. Und im Prinzip habe ich jetzt keinen Dialekt.
Du warst aber nicht sehr glücklich in diesem Internat.
Ja, hören Sie, weg von den Eltern, weg vom Zirkus und bei fremden Leuten im Internat. Das ist nicht schön für ein Kind. Aber damals waren die Zeiten auch viel strenger gewesen. Meine Eltern haben das für richtig gefunden. Und wir haben schon darunter gelitten, ja, aber wir sind trotzdem gross und stark geworden.
Hättet ihr dazwischen heim können?
Ja, die Ferien.
Nur in der
Wochenende
Ferien.
Haben wir nicht heim dürfen, weil jedes Mal nach einem Wochenende sind wir wieder so traurig gewesen, dass wieder eine halbe Woche gegangen ist, bis wir den Kopf wieder bei der Schule hatten. Also wirklich nur Ferien haben wir heim dürfen. Und da sind wir natürlich aufgelebt. Wir haben dann auch in der Vorstellung mitmachen können, aber nicht permanent, wie sie jetzt unsere haben. Und das ist auch der Grund, dass wir dann beschlossen haben, unseren Kindern tun wir das nicht an und haben eine Zirkusschule. Angefangen.
Also wo Lehrer und Lehrerinnen direkt in den Zirkus unterrichten.
Ja, wir haben dieses Jahr haben wir 8 Kinder in der Zirkusschule, also sind glaube ich 5 Klassen. Es ist eine Herausforderung für die Lehrerin, aber sie meistern das ganz toll.
Und seht ihr, dass ihr nicht mehr in die Schule geht, seid ihr permanent im Zirkus? Kann man das so sagen?
Ja.
Geht ihr manchmal in die Ferien?
Nein.
Warum nicht?
Wenn ich in der Ferien bin, dann fühle ich mich irgendwie fast ein bisschen wie ein Verräter meinen Tieren gegenüber. Ich vermisse sie. Und ich bin 98, das letzte Mal in der Ferien gewesen. Da habe ich gedacht, ich gehe nach Hawaii, ganz weit weg, wo mich niemand kennt, wo mir niemand anrufen kann. Und es war schön gewesen, aber ich hatte den Kopf immer da. Und dann habe ich gesagt, das bringt es nicht. Und für mich ist auch Ferien im Winter, wenn wir nicht die Vorstellung haben, wenn man ein bisschen einfach den ganzen Tag arbeitet, trainiert, vorbereitet und vom 6. Jahr habe ich frei und dann kann ich machen, was ich will. Das ist das, was ich nicht machen kann, wenn wir auf Tournee sind, weil 8 Monate Tournee und jeden Tag Vorstellung und nicht nur Vorstellung, wir sind ein Betrieb mit 210 Personen auf Tour, da gibt es noch viel anderes zu tun.
Das ist ein strenger Beruf. Und dort manchmal eben mehrmals Vorstellung am Tag.
Es ist ein strenger Beruf. Ich liebe meinen Beruf und möchte mit gar nichts tauschen.
Mhm. Adolf Wuschk. Mhm. Stichwort Tier. Wie habt ihr so mit den Tieren?
Ich darf noch etwas bitte? Ganz schnell sagen zu dem, was er zu der Ferien und Urlaub sagt. Das ist mir auch ganz tief drin. Also ich bin als Kind an der Bundesfeier, das ist der grösste Tag im Jahr gewesen, Krieg und Nachkrieg, die hat mir immer gesagt, wie gut, dass die im Sommer ist, dann sind alle da. Also im August. Und heute haben wir genau das umgekehrt. Ja. Es ist niemand da. Im Sonntag, Sonntag gibt es ja nicht mehr, niemand wünscht einem guten Sonntag, sondern ein schönes Wochenende. Und das Wochenende heisst ab, nicht? Das Wort Ausgang, das ursprünglich militärisch ist, braucht man heute für eigentlich den Moment, wo das Leben anfängt. Vorher ist die Bütze oder das Büro. Und ich denke immer, also der Zirkus hat, und was er jetzt schildert, er schildert eigentlich einen wünschbaren Normalfall, dass man ein Leben lang dort ist und damit zu tun hat, wo man nicht muss fortlaufen davon, sondern weil es einem sein Zeug ist. Das one thing. Nicht? Und für einen Bauer war es klar, dass er keine Ferien macht. Das ist ja, für seine Ferien waren der Winter, wenn man so will. Dort, wo man nur noch ein Holz hat können. Und im Übrigen musste er Spiel machen und erzählen. Erzählen lernen, Geschichten erzählen und. Aber das, sie haben etwas anderes gehört.
Stichwort Tier, genau.
Mir hat es einfach angeheimert. Ja. Das ist eigentlich der Normalzustand für die letzten paar hundert Jahre, gewesen, was er schildert.
Also bin ich total unmodern.
Ja, Gott sei Dank. Ja.
Es scheint eine Sehnsucht mitzulingen, wenn man muss. Ja.
Sie haben etwas, was ihnen wichtiger ist als das Abhauen, oder?
Ja. Also gut, ihr habt auch viel, was wichtiger ist als Abhauen. Ja, eure Tiere sind quasi die Worte, oder? Die Sprache.
Ja, es ist eine andere Art von Sucht. Ja. Aber es ist genauso. Der Thomas Mann hat einmal gesagt, Störung ist alles. Die Frage ist nur, ob sie uns willkommen oder unwillkommen ist. Ich habe auch willkommene Störungen, klar. Aber im Grunde genommen ist alles Störung, die mich vom Schreibtisch wegzieht. Im Prinzip, im Kopf, im Gefühl. Und ich sehne mich nach dem Schreibtisch zurück, weil dort ist meine Arbeit, dort ist meine Entdeckungsreise, dort erlebe ich meine Abenteuer. Und das ist natürlich, man kann sagen, das kann man kritisieren und sagen, der muss ziemlich neurotisch aufgewachsen sein, um so irgendwo in einem kleben. Oder die Sucht haben.
Aber fast ein bisschen Gott sei Dank sind ihr ziemlich neurotisch aufgewachsen. Und es hat doch etliche Stoffe gegeben, die jetzt spannende Geschichten daraus
wurden. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, natürlich hat man die Geschichten ein bisschen erleben.
Dann probiert man immer den Kindern das Beste zu bieten. Und schlussendlich sind die Interessanten, die es ein bisschen schwierig hatten.
Ja, man kann dem Kind sowieso nicht etwas bieten. Man kann dem Kind etwas sein. Und wenn die Kinder erleben, dass die Eltern oder die Bezugsperson überzeugend leben, dann ist Nachfolge kein Problem. Aber wenn sie einem etwas bieten müssen, das grenzt sich immer an Bestechung. Man muss ein Kind kaufen. Nein, man muss es nicht kaufen. Man muss noch etwas vormachen. Und es gibt ein wunderbares Wort vom Kleist. Du ermahnst deine Kinder, weißt du, was sie dadurch lernen? Ermahnen, mein Freund. Genau das ist es. Ne?
Wir hören es persönlich auf SRF 1 mit dem Adolf Muschk, mit dem Schriftsteller, mit dem Zirkusdirektor Freddy Knie. Und es geht mir einiges mehr oder viel mehr als sonst so, wenn ihr redet, es geht tausend Themen auf. Ihr könnt immer irgendwo drauf kommen. Jetzt muss ich eine Sache noch aufnehmen. Wir lassen schnell die Themen kommen, nachher wieder zurück. Wenn ihr sagt, die neurotische Kindheit, eure Biografie, die jetzt geschrieben worden ist, heisst «Lebensrettende Fantasie». Also, das Schreiben hat für euch etwas Lebensrettendes gehabt, eure Fantasie, die ihr drin seid. Kann man das so sagen? Schreiben als Therapie oder als Therapieersatz?
Ja, ich bin eigentlich der Letzte, den man zu dem fragen darf. Das wissen alle anderen besser als ich. Ich habe die Literatur als Therapievorlesung in Frankfurt darum auch dort mal mit einem Fragezeichen versehen. Also, ich weiss, dass ich von Büchern in meinem Fall, heute gibt es andere Medien, aber von Büchern gelebt als Kind. Das war die andere Welt gewesen. Nicht der Satz, andere Welt, eigentlich die Richtung. Ich habe dann gesehen, dass es Bildbücher sind, die sozusagen mir wieder die richtige Welt versucht haben zu verschönen, unter anderem die von meiner Halbschwester. Die hat mir dann mit den Jahren schöne Menschen und das Richtige und das Wahre und das Fromme geschildert. Ich habe dann andere gebraucht. Aber es hat immer etwas von Kompensation. Jede Leistung, das fängt aber beim Tier vom Mensch an. Beim Tier Mensch an, wir sind schlechter ausgerüstet gewesen als die meisten anderen Geschöpfe für ganz viel. Wir hatten keine richtigen Klauen gehabt, keine gute Zähne wie Raubtier. Wir haben nicht können rennen, wenn ein Hirsch oder ein Antilope. Und wir mussten Werkzeuge finden, um uns zu helfen. Und diese Kompensation führt bis heute in die sogenannte
Moderne. Und eure Kompensation ist reingehen in Gedanken, in Fantasie, in Sprache, in Worte.
Ja, aber das wählt man nicht. Ich meine, es ist schon in einem, aber es sind dann auch die Umstände, wo das auslösen, was in einem ist. Also ich bin natürlich, wenn man als Kind hingeht und sagt, ich werde ein König oder ich werde ein grosser Dichter, das gehört zu den Fantasien, die man als Kind hat oder als Prinzessin. Und wahrscheinlich hat auch die Liebe zum Ross viel mit Mädchen viel mit grösser Fantasie zu tun, in dieser Art, ne, mit Prinzessin-Fantasie. Aber dann kommt die Arbeit, sowohl mit dem Ross wie mit sich selber. Und die hat dann nicht mehr so viel mit Fantasie zu tun. Schon nur bis man bei dem Punkt ist, wo man nicht mehr das Schema im eigenen Kopf abruft, wo man von einem Buch hat oder von einem Thema, von einer Geschichte, sondern sich von der Geschichte lässt überraschen, selber überraschen. Und ich denke manchmal, also wenn ich jetzt mit dem Herrn Knie zusammensitze, wir sind wahrscheinlich manchem Antipoden in den Lebenslösungen. Das fängt bei den Tieren an, nachdem haben sie gefragt. Mein liebstes Tier ist Katz. Und Katz ist nicht und nur in Grenzen dressierbar. Zum Beispiel. Ich kann mit Hunden nicht viel anfangen und mit Ross habe ich einfach keine Erfahrung. Geschweige denn mit Pferd, wenn ich auf einem Bauernhof... Wenn ich auf einem Bauernhof aufgewachsen wäre, wäre das vielleicht ein bisschen anders. Aber auch meine Eltern, meine Großeltern, meine Bäuerlichen haben vielleicht eine Kuh gehabt oder ein paar, aber nie ein Pferd. Und mein einziges Pferd, das ich kennengelernt habe, ist im Albis Gütli. Da in dieser Mini-Manege bin ich einmal ein bisschen Pony geritten. Und damit ist es eigentlich bis heute geblieben. Und da kann man also nicht weiter weg sein von der Welt von Merkny.
Was ist denn eure Faszination am Ross? Am Pferd?
Sagen Sie Ross.
Gut, am Ross.
Ich sage jetzt heute auch Ross.
Das ist wieder über den Schatten springen.
Hoffentlich dürfen Sie dann da einen wieder rein.
Die lassen alles zu. Nein, Faszination am Ross ist für mich, es ist ein Lebewesen, sehr ästhetisch, sehr kraftvoll. Es ist ein Herdentier, wo sehr von Natur aus eigentlich scheu ist.
Es ist ein Fluchttier?
Ein Fluchttier. Also, es gibt viel weniger Leute, die mit Ross umgehen können, als mit Hunden zum Beispiel. Das ist viel einfacher. Ein Hund ist ein Tier, das auf einem zukommt. Das Ross nicht. Das ist, wenn man ein junges Ross, roh heisst nicht, trainiert. Ross, ich muss mich ein bisschen anstrengen.
Ihr sagt Pferd.
Ross hat, dann, wenn man neu anfängt, ist es, muss man wissen, mir, also der Mensch will etwas von ihm und nicht das Pferd will etwas von uns. Also ist es an uns, den ersten Schritt zu machen, eine Freundschaft aufbauen und dann funktioniert alles. Und das ist das auch, was ich in meinen Schulungen immer wieder vermittle. Zuerst muss die Grundlage und das Vertrauen da sein und dann kann man alles machen.
Wie machen die das? Wie bauen die das Vertrauen zum Pferd auf?
Also das ist, man kann es ganz kurz sagen, aber eigentlich müssen wir ganz lang darüber reden. Es ist einfach, man muss lernen, zu denken, wie das Pferd denkt. Oder Sie können nicht sagen, irgendein Wort und dann hat es verstanden. Die Bedeutung des Wortes wissen die Tiere nicht.
Es gehört der
Wichtig
Ton,
ist der Ton und immer das gleiche Wort für das, was man verlangt. Und wenn es dann annähernd das macht, was man verlangt, muss es belohnt werden. Also wie belohnt man es mit einem Rüebli oder einem Futter? Nein, Zucker nicht, ist schlecht für die Zähne. Nein, aber es ist ja so. Oder ein Futterwürfel oder etwas. Dass er auch weiss, aha, das ist das, was er will. Und er wird das am nächsten Tag wieder anbieten. Und das ist einfach ganz, es ist schon schwierig. Man muss sich richtig können in die Tiere hineinversetzen.
Hineinversetzen heisst auch, ihr müsst sehr konzentriert sein. Ihr dürft nachher ja nicht irgendein Kinkerlitzchen erlauben, weil die machen eher, was sie wollen. Ihr müsst sehr bei euch sein.
Also Selbstbeherrschung ist natürlich Voraussetzung, um ein guter Tierlehrer zu sein. Ich hatte natürlich einen strengen Vater gehabt, sehr diszipliniert. Eine Mutter, die sehr gute, grosse Sportlerin war, auch diszipliniert. Also es ist mir eigentlich, Disziplin ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und das kommt mir natürlich gut.
Wollen die Ross das so im Kreis laufen und die Bewegungen machen? Wollen sie das? Wie bringen
also,
die denn das?
Also die Pferde laufen nicht um im Kreis. Die machen ganz viele verschiedene Sachen. Die Manege ist natürlich rund. Oder wenn wir trainieren, trainieren wir auf der geraden Linie. Das ist sehr wichtig ist, dass Abwechslung da ist. Oder? Und ich bin überzeugt, ein Pferd will nicht einfach den ganzen Tag auf der Weide stehen. Es will beschäftigt werden. Es soll seine Weide auch haben. Aber einfach ein Pferd auch im Stall stehen lassen, ist absolut nicht richtig.
Es braucht auch eine Herausforderung. Das heißt.
Es muss eine Beschäftigung haben, eine Herausforderung. Mhm. Wenn wir Tiere in menschlicher Obhut haben, nehmen wir denen so viele Aufgaben weg. Also Überlebenskampf, Rivalenkampf, Territorium verteidigen, Krankheiten, Futter suchen, das fällt weg. Also sind wir doch verpflichtet, diesen Tieren etwas zurückzugeben. Und das kann man nur mit Beschäftigung und persönlichem Kontakt.
Die ermöglicht ihnen das?
Ja, das sind wir auch verpflichtet, das denen zu ermöglichen.
Ich möchte einen grossen Gump machen. Ihr habt eben die Pferde um euch, die ihr mit denen die Dressurnummern macht. Ihr leitet ohne Betrieb mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gibt es da eine Parallele? Führt ihr ähnlich Leute, wie ihr Tross führt?
Eigentlich ja.
Nämlich?
Sie dürfen ihre Meinung haben und dann diskutiert man darüber. Wir sind 16 Nationen, das ist sehr viel. Wir reden im Betrieb, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, nicht über Politik und nicht über Religion. Und so gibt es keinen Streit.
Also im Zirkussinne werden die Themen vermieden?
Die werden vermieden. Wir haben Marokkaner, die machen ihren Ramadan, die dürfen beten. Der Arbeitsplan wird so gemacht, dass sie ihre Zeiten ein bisschen einhalten können. Wir respektieren das. Und nicht nur wir als Familienmitglieder, auch alle anderen. Und die Polen haben ihre Sache. Wir haben zwei Köche, die auch zufrieden sind mit dem Essen. Ein marokkanischer, ein polnischer Koch. Die Artisten tut jeder selber kochen, weil die eine Familie haben. Es ist so ganz wichtig, dass das wirklich funktioniert. Oder wenn ein Arbeiter, also ein Marokkaner oder ein Pol, irgendein Problem hat, dann kann er mir zu mir in die Garderobe kommen oder kann mich auf dem Platz anhauen. Er muss sich nicht anmelden und ins Büro einen Termin und ja, übermorgen habe ich dann Zeit. Das gibt es nicht bei uns. Sie wissen genau, sie können einfach auf uns zukommen, wie Freunde.
Also wieder das da sind. Ihr seid dort, ihr seid ansprechbar.
Ja, wir sind,
ihr seid nicht
da.
Irgendwo. Oder?
Wir sind immer da, das wissen sie auch. Mhm. Und sie wissen auch, dass sie kommen sollen, wenn sie ein Problem haben, wenn es klein ist, bevor es wirklich ein Problem ist. Und man kann ja über alles reden und man findet auch immer eine Lösung, wenn man will.
Gleich noch konkret. Ihr habt irgendeinen Konflikt, wo ihr müsst sagen, so, jetzt muss ich herstellen, etwas entscheiden, muss etwas machen. Erinnert mich das manchmal eben an die Situation mit den Pferden? Oder sagen, so,
ja, ich gut, das. Ich meine, auch bei den Pferden ist es so, es müssen Grenzen gesetzt werden. Ich meine, ein Pferd darf mich auch mal ein bisschen verarschen, das macht nichts, aber den muss man auch wieder zurückholen. Dann gibt das wie ein kleines Spiel untereinander und das macht es dann spannend. Oder auch bei unseren Mitarbeitern, sie wissen genau, das sind die Regeln, wir haben auch eine Hausordnung natürlich und die muss befolgt werden, aber gut, ich meine, wir sehr oft auf engstem Raum, die 200 Leute, jedes im Lager, wenn schön Wetter ist, dann machen sie Party und so. Eigentlich sollten sie ab dem 10 ein bisschen, wie die Häuser einfach ein bisschen Ruhe haben und dann gibt es einfach dann mal bei schönem Wetter ein bisschen Party, wo lüter ist, dann ist das kein Weltuntergang, dann wird dann einfach gesagt, los, also gestern ist schon ein bisschen zu viel, aber schaut das, weil es gibt Leute, die unterschiedlich arbeiten bei uns, solche fangen am 7. Jahr und dann die Artisten wieder später, also da muss man schon ein bisschen Rücksicht
aber nehmen. Aber dir müsst der Leithengst sein, sowohl in Manege wie im ganzen Zirkus.
Ja, aber das ist nötig, weil sonst nein, das ist gar nicht
man
möglich.
Man muss Führung übernehmen, ja, sonst geht es nicht.
Ja, aber wissen Sie, Sie haben vorhin Zirkusdirektor. Das ist also ein Wort, das ich eigentlich nicht gerne habe.
Euch sagt man ja nicht Herr Direktor, sondern Herr Fredi.
Fredi oder auch du. Oder, also, das ist mir völlig wurscht.
Das habe ich anders gehört. Man sagt euch nicht du.
Das
man sagt euch Herr Fredi. Habe ich mir sagen?
Ja, aber ganz viele Tierpfleger sagen mir du, weil sie ja auch die Bedeutung gar nicht wissen. Die Marokkaner sagen mir einfach du. Und das ist, finde ich, auch richtig, weil die respektieren mich genauso, wie wenn sie mir würden Herr Direktor sagen. Die Polen, das Erste, Herr Direktor mit dem Kopf, das Erste, was sie dann sagen. Hör auf mit dem Herr Direktor, sonst rede ich nicht mit dir.
Ja, das ist... Nein, wir tun eine Utopie von einer Gesellschaft und natürlich auch eine, die wir in der Lauf der Demokratiegeschichte haben müssen hinter uns lassen. Es ist eine völlig eindeutige Hierarchie. Es ist das Vermeiden, was bei den Tieren absolut notwendig ist. Also ein Ross will nicht die Willensfreiheit von ihnen, sondern es will den Rahmen. Und in dem Rahmen will es gehorsam sein, aber der Rahmen muss Spiel haben, in jedem Sinn vom Wort. Nicht? Was ihr schildert, finde ich sehr schön.
Der Rahmen muss fair und perfekt, also ja, fair und machbar sein.
Und die grossen Sprengstoffe der Geschichte, Politik und Religion, sind ausklammert. Die haben aber in der Realität, vom 18. Jahrhundert bis heute, natürlich das Wesen der Gesellschaft bestimmt und die Gesellschaft auch gespalten. Und der Zirkus ist eine Insel, wo sozusagen die Sachen, die spaltet, ausklammert sind, das finde ich schön, das darf es geben, aber es ist sozusagen nicht anwendbar auf die Rahmengesellschaft und es ist aber der Grund, warum die Rahmengesellschaft die vergleichsweise heile Welt vom Zirkus sucht und liebt.
Wo sie ein bisschen vereinfacht ist. Also es hat ein Element, das natürlich stark ist, also Liebe, Beziehung, Erotik, ich glaube, da läuft viel, oder?
Das läuft auf der ganzen Welt viel.
Eben, aber das ja, ist auch noch ein Sprengstoff.
Wir wären ja nicht normal sonst. Ja.
Genau. Adolf Muschler hat es vorhin gerade ein bisschen gemacht, als ich noch darauf komme. Die gelten als, nicht nur als wichtiger Literat in unserem Land, sondern die gelten auch als Intellektuelle. Und wir haben wenig von denen. Und ist es ein bisschen eine aussterbende Spezies?
Ja, man muss ja eins sagen, auch der Intellektuelle ist eine historische Geschichte. Es hat in den 50er Jahren hat es den Typus in der ganzen westlichen Welt gegeben. Das ist, wenn man an Sartre denkt, das ist nehmen durch ein Vorbild vor allem Jean-Paul Sartre. Ne? Der Hintergrund ist eine Katastrophe, der Zweite Weltkrieg, wo man sozusagen auf die rettende Stimme oder die befreiende Stimme nicht nur gewartet hat, sondern auch gehört hat. Das war eine andere Art von Öffentlichkeit, in der die Intellektuelle sozusagen einen grossen Spielraum hatte. Und im Hintergrund steht aber, das würde jetzt zu weit führen, immer der Gedanke vom Verrat der Intellektuellen im Zweiten Weltkrieg, gerade in Frankreich. Der Hitler hat ja Paris sozusagen als europäischer Lunapark vorgesehen und hat eine relative Toleranz geübt, nicht gegenüber den jüdischen Franzosen, aber die anderen haben auch das Recht gehabt und die Leute haben ihre Stücke können aufführen unter den Nazis. Also der Hintergrund war auch Scham. Darum hat es geheissen, die Stunde Null. Und jetzt fangen wir neu an und der Intellektuelle ist der Pionier vom neuen Anfang. Und aus vielen Gründen ist die Rolle einfach, die ist nicht mehr drin. Das Geräusch vom Markt, von der Presse, von den elektronischen Medien ist ein Dauergeräusch, wo wir alle drinstecken und dann der eine kommt und den Arm aufhebt und sagt, ich habe dann etwas zu sagen. Dann spielen die anderen nicht mehr mit, dass er etwas zu sagen hat. Und früher war das ein bisschen anders gewesen, noch zu Frischzeiten. Und in der Schweiz kommt noch dazu, dass der Typus vom Intellektuellen als Meinungsmacher oder Meinungsbildner besonders wenig einheimisch ist. Also der geht aus dem Rahmen. Wir haben sozusagen eine Kompromisskultur, auch eine föderale von Kanton zu Kanton. Wir lassen die anderen anders sein, aber sie sollen uns auch nicht reinreden. Und einer, der plötzlich scheinbar das grosse Wort führt, ist keine populäre Figur.
Ist so ein Land, sind wir so ein Land, wo wir einfach nicht gerne wollen, Leute rausstechen, besonders
ja.
Gut sind?
Das ist, ich meine, wenn Sie die wirklich grossen Schweizer anschauen, oder wo nachher ganz grosse Schweizer waren, wie Henri Dunant oder der Robert Walser, die sind im Asyl gestorben, im Altersheim, in Heiden und in Herisau und alle Leute haben, und die Leute um die herum haben nicht gewusst, wer das ist. Hingegen nachher kommt der große Schild, auf den sie gekommen wird, mit der Helvetia drauf. Und das ist alles sehr typisch schweizerisch. Und es hat auch eine gute Seite. Wir sind ein relativ unautoritäres Volk. In Deutschland hat man andere Reflexe. Nicht da braucht man den grossen Mann oder heute auch die grosse Frau als Leitfigur. Und sie ist auch populär. Und die Art, wie man ihr begegnet, ist eine völlig andere als da.
Aber wir ermöglichen vielleicht ein bisschen wenig den wirklich grossen, wirklich interessanten Leuten auch ein bisschen Grösse zu bekommen.
Ja, und ich würde sagen, die wirklich grossen und wirklich interessanten Leute sind, wenn Schweizer sind, auch nicht die Grösse für sich beanspruchen. Das kommt dann noch dazu.
Aber vielleicht müsste man es ein bisschen geben. Und ein bisschen aushalten, dass mal jemand ein bisschen besser ist als der Durchschnitt. Und dass nicht alle, jede können Facebook und twittern und machen, das ist dann alles gleich viel wert wie ein Intellektueller, der etwas sagt.
Ja, ich hatte mal ein lustiges Gespräch mit einer jungen Dame. Die hat in der Schule müssen im Kant seinen kategorischen Imperativ lehren und ich habe probiert, ihre beizubringen, was sie noch davon gewusst hat. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ganz seine Meinung. Ich habe ganz eine andere. Sie hat natürlich ein Recht dazu, eine ganz andere Meinung zu haben. Aber es ist natürlich die Art von Naivität, wo Rang oder Niveau von einer Information nicht mehr lehrt, einschätzen. Das, Google und Suchmaschinen schaffen ja nicht auf das ein. Sie sagen nicht, das ist dann die wichtigste Information. Da würde ein anderes sofort sagen, Moment. Wir werden manipuliert. Das ist die wichtigste Information. Also sind alle gleichgültig. Und dann sind alle gleichgültig.
Gut, das Thema müssen wir eben noch ein bisschen verschieben. Es geht schon langsam auf das Ende zu. Ich werde gleich noch ein Zitat bringen, Adolf Musch, das dir in einem Interview hat gesagt, zum Sterben ein Abenteuer steht mir noch bevor das Sterben.
Das ist ein Zitat von Ernst Bloch.
Genau.
Ja, es war natürlich in einem Zusammenhang gesagt. Und der Zusammenhang war eigentlich der von der. Wir haben jetzt eine grosse Diskussion um Exit und um alles, was damit sozusagen mit, ich sage es jetzt ein bisschen polemisch, ich bin auch Mitglied von dieser Organisation und hoffe, sie nicht zu brauchen, was mit der eigenen Entsorgung zu tun hat. Und ich bin dann noch in einem ecklich risch genug, um mich daran zu erinnern, dass die Leibfigur von unserer Religion genau das nicht gemacht hat. Er hat den Becher bis zum Rand geleert. Er hat gesagt, im Garten geht es immer noch. Nee, wir haben ja Sonntagmorgen, da darf man so etwas sagen. Ich bin nicht theologieverdächtig.
Es ist auch ein bisschen prediger
Satz. Wenn du willst, Vater, sorg, also hilf, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Das hat er nicht. Und ich stelle mir vor, aber das ist alles, ich bin nicht da und solange man nicht da ist, redet man nicht drüber. Und wenn man dort ist, redet man auch nicht mehr drüber. Also ich stelle mir vor, dass ich meine letzten Augenblicke mit Bewusstsein zubringen. Und zu Bewusstsein gehört, genau wie im Zirkus die Liebe und in der ganzen Welt, gehört der Schmerz. Und natürlich, niemand hat ihn gern. Aber wir können auch nicht bestreiten, dass alle wichtigen Perioden in unserem Leben
Übergang.
Schmerz, alle wirklichen Übergänge mit Schmerz zu tun haben. Aber auch, dass der Schmerz nicht das letzte Wort hat. Und ich stelle mir vor, vielleicht ist es eine eitle Hoffnung in jedem Sinn, dass es mit dem Sterben nicht ganz anders ist. Und es kommt an uns alle und mir ist der Gedanke unbehaglich, dass man ja, dass die Entlastung von dem Faktum, wo ja so zentral ist wie das Leben, im Mittelpunkt von der Diskussion steht und nicht die alten Gedanken, die schon lange vor dem Christentum antike Philosophen hatten, Lebenskunst ist Kunst zu sterben. Es ist nicht zu trennen voneinander. Und das ist, was ich höre, ist kein kunstmäßiger Dialog, sondern ein, mit Verlaub, ein billiger.
Freddy Knie, Stichwort Abenteuer. Welches Abenteuer wollt ihr noch erleben, das vor dem Sterben allerdings?
Abenteuer, ja. Was ist ein richtiges Abenteuer? Das
kann man sagen dir es.
Ja. Nein, was ich einfach wirklich möchte erleben und auch da dabei jetzt bin, dass unser Zirkus wird wirklich in guten Händen ist, bei den Jungen. Die siebte Generation ist schon voll dabei. Die achte engagiert sich sehr mit Freude. Und ich glaube, die Jungen sind auf einem guten Weg und dass das noch lange so. Und mich freut es, dass ich das noch miterleben kann und mitgestalten und mit Rat und Tat kann beistehen.
Darf ich sagen, der Zirkus selber ist ja ein Abenteuer. Es gibt kein Betrieb in der Welt, könnte das von sich sagen. Also einer, der eine grosse Schlosserei hat, der muss seine Urenkel darauf dressieren, dass in einem elektronischen Medium sich bewähren. Ah. Hingegen der Zirkus hat eine hohe Konstanz vom Angebot, oder?
Ein grosses Abenteuer haben wir jetzt gerade erlebt. Der Aufbau vom Zirkus auf dem neuen Sexy-Leuten-Platz.
Bei strömenden Regen?
Nicht nur das, aber man hat keinen Kratz dürfen machen auf dem Boden und alles. Also es war Wahnsinn gewesen. Und unsere Leute haben eine tolle Leistung gemacht und ich bin ganz happy.
Gut. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr in der Sendung wart. Adolf Muschk, Freddy Knie Junior. Und ich wünsche euch auch noch einen ganz schönen Sonntag.
Eine interessante Mischung heute in unserer Radio-Talkshow persönlich. Gestern bei der Katharina Kilchenmann war der Schriftsteller Adolf Muschk, hat letzte Woche gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert und der Freddy Knie Junior, der seit rund 60 Jahren in der Zirkusmanege steht. Für die Technik verantwortlich war der Björn Müller. Die Wiederholung von persönlich heute Abend ab der 10 da auf SRF 1. Und in einer Woche kommt die Show aus dem Taburettli zu Basel. Im Gespräch sind Caroline Rasser, Theaterdirektorin, die selbst auf der Bühne steht, und der Marco Caimini, er ist Arzt. SRF 1 ist das am Abstimmungssonntag kurz vor den Elfen. Ab den 12. berichten wir dann ausführlich zu den vier nationalen Vorlagen und nehmen auch die regionalen Hochrechnungen und dann natürlich auch die Resultate genauer unter die Lupe. Informationen vorab gibt's und zwar auf dem Internet srf.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.